Kluck, 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 k Prost.
Prost. Mhm.
Ah, unser Signatur.
Damit kann es losgehen. Die verflixte 13. Folge hoffentlich nicht. Du kannst dich erinnern, unsere 7. Folge ist damals verloren gegangen. Wir müssen mit
Echt? Wir haben keine 7. Folge gemacht?
Wir haben schon eine 7. Folge gemacht, aber das war mit dem einem Freund von dir, den wir interviewt haben, den Webdesigner.
Ja.
Und da ist uns die Aufnahme eingegangen.
Ah ja, aber jetzt funktioniert es ja, oder? Wir beherrschen die Technik.
Schau mal, ja,
okay. Klar. Was gibt's heute?
Sag ich mal.
Heute gibt es von einem Schüler von mir, vom Spielen Programmieren, von Paul, der bespricht das Open-Source-Spiel X-Moto, also eine Einspielung, nicht live. Mhm. Du warst auch fleißig,
oder?
Ich
war Bitcoin-Stammtisch.
Okay.
Das kann ich zumindest anteasern. Ja, genau.
Und
die Hauptstory, tararara, Horst ist zurückgekehrt vom...
CCCAMP11, vom Chaos Computer... Chaos Communication Edition. Kongress, also vom Chaos Computer Club, das riesige Summercamp, das nur alle 4 Jahre stattfindet. Und ich war dort und bin jetzt leider nicht mehr dort, sondern bin hier.
Ja, herrlich, da habe ich nicht viel zu tun, diese Podcast.
Ja.
Außer dir viele Fragen zu stellen,
genau.
Natürlich.
Du musst so tun, als ob dich das interessiert, was ich sage, dass ich dann besser
brauche ich nicht viel zu tun. Ich hab schon Podcasts gehört und war schon sehr gespannt darauf. Also, den einen, den du auch mitbekommen hast, den Not Safe for Work, die haben dort aufgenommen mit Tim Pritlove.
Ja, ich war dabei.
Du warst da.
Ich habe gesehen, die haben leider mehr Publikum als wir, muss ich dazu sagen.
Ja. Die beiden sind ja auch wirklich witzig.
Sie sind schon älter, was mir aufgefallen ist. Also ich habe gedacht, dass die werden so jünger sein. Aber der eine war schon recht älter.
Nein, die beiden sind beide schon ältere Hautdegen.
Ja, aber wirklich ganz cool.
Die wissen schon. Und außerdem habe ich gehört den Fanboys-Podcast und die haben auch mit einem Laptop dort aufgenommen. Und die haben auch ein bisschen was drüber. Ich meine, die Not Safe for Work-Leute, die waren lustig, haben aber jetzt vom Camp selber wenig erzählt. Außer, dass es gute Burger dort geben soll.
Ja, hat es gegeben. Ja.
Wirklich? Waren die wirklich gut?
Naja, halt Burger.
Okay, verstehe. Und die Fanboys haben mir auch einiges erzählt. Genau, und das war ja auch interessant. Das können wir dann auch verlinken, die beiden Podcasts.
Na gut, dann fange ich an mit einer Mini-Meldung. Humble Indie Bundle 3.
Mhm.
Es funktioniert jetzt endlich unter Linux bei mir and yet it moves. Also die haben noch einmal nachgebessert, ein neues Debian-Paket.
Wirklich? Haben
aufgestellt,
Sie
ja, das habe ich schon wieder runtergeladen und auch ein anderes Spiel hat noch einmal neu nachproduziert.
Jetzt
und
so allgemein oder hast du dich direkt mit denen in Verbindung gesetzt?
Nein, ich habe am Camp zufällig sogar die Meldung gelesen und jetzt, wo ich wieder in Wien war, habe ich mir das downgeloadet und kann bestätigen, also
cool.
Nicht nur super Preis, zahl so viel du willst, sondern auch noch nachträglich noch nachbessern. Also was will man mehr?
Ja, Humble in the Bundle. Okay. Ja, leider schon vorbei wieder, oder? Ich glaube, das wird jetzt nicht
mehr vorbei.
Gibt's
eine schöne Statistik, ich glaube 2 Millionen Dollar haben es eingenommen und Linux-User haben im Schnitt 10 Dollar gezahlt, Windows-User so 3 Dollar und die Apple-User ein bisschen dazwischen. Aber es waren halt 70% Windows-User.
Na, nicht schlecht.
Erzähl vom Bitcoin-Stammtisch, Gregor.
Ja, also letzten Freitag war ich im MetaLab, der Andreas hat mich eingeladen, also einer von den Andreasen, die du interviewt hast. Und ja, es waren diesmal, wir waren glaube ich zu 7 oder zu 8, wenn ich mich verzähle.
Eine Steigerung um 200% oder so?
Ja, es bleibt konsequent. Es waren lauter Andreas, bis auf den Hannes und mich und dem Randy. Heißen alle, die da teilgenommen haben, Andreas, aus witzigen Gründen, genau.
Also wer sich in Wien mit Bitcoin beschäftigt, heißt typischerweise Andreas, muss ja, in den ganz queren Zusammenhang gehen.
Und ich war dort als faszinierter und begeisterter Zaungast, weil ich habe mich mit dem Thema schon auseinandergesetzt, aber jetzt noch nie so hier live Kontakt gehabt.
Ist du jetzt selber Bitcoin oder Flutter hast du jetzt zum Laufen gebracht?
Ich habe Flutter zum Laufen gebracht. Also Flattern tue ich schon ganz brav. Beim
Sehr
Bitcoin habe ich einen Account bei Mt. Gox, das ist jetzt mein erster Schritt.
Okay.
Und ich habe vor mir ein paar Bitcoins einzukaufen.
Und hast du eine eigene Adresse? Dann könnte ich dir jetzt Bitcoins überweisen mit einem gewissen Verlust.
Stimmt, nein, den Account muss ich mir noch machen. Also wie gesagt, ich habe nur jetzt mal Mt. Gox nicht angemeldet, aber noch nichts gekauft.
Aber du hast nicht selber ein Bitcoin?
Noch nichts angelegt, muss ich noch machen.
Mehr dieses Wallet?
Ja, richtig, noch den Wallet. Okay. Muss ich alles machen, bin ich noch schuldig. Aber da wird sich einiges tun. Also es war
ja, und was war das
Gespräch.
Ergebnis von dem Bitcoin-Andreas-Treffen?
Das Thema war eigentlich Ideen und Ideenentwicklung rund um Apps, was man damit machen kann. Und dadurch, dass es aber eine größere Runde war und wir alle frisch aufeinander getroffen sind, wurde sehr viel darüber gesprochen, aus persönlichen Erfahrungen, was man schon mit Bitcoins gemacht hat, welchen Plattformen man gekauft hat, welche Ereignisse sich gefehlt haben. Das ist ein wirklich ganz buntes Potpourri.
Also Insider-Trading-Treffen.
Ja. Also ich muss gestehen, ich war nicht den gesamten Abend dort, aber ich war gute 3 Stunden dort.
3 Stunden?
Und es war wirklich spannend.
Also, wo warst du in der Bibliothek von
Ich habe zum Beispiel auch schon einen dieser Hardware-Bitcoins in der Hand gehabt.
Hardware-Bitcoin, wie funktioniert das?
Das ist ein kleines Kärtchen und da ist ein Code drauf, ein QR-Code drauf und der führt dann zum Link zu deinen Bitcoins und den Zinsen. Wie das genau funktioniert,
Im Prinzip heißt das, du hast jetzt aus der virtuellen Währung eine angreifbare
Bitcoin-Scheinchen haben. Weil wir es können.
Ja.
So muss es sein. Ja.
War übrigens ein Vortrag auch am Chaos Computer Camp, die Zukunft der Währungen. Und da wurde auch, also der Spannend. Ist gar nicht bei Bitcoin stehen geblieben, sondern hat gemeint, der Bitcoin wird sich noch forken in diverse andere Projekte Spannend. Und so.
Ja, ein Gesprächsstrang hat sich auch ein bisschen, also das nur ganz kurz, hat sich auch um Flutter gedreht und wie man das in Bitcoins implementieren könnte. Und da gibt es eine Plattform, das hat mir heute der Andreas erst erzählt. Wie heißt
also die Verbindung von Flutter mit Bitcoin? Oder?
Ja, genau. Ähnlich, ja, okay, nicht ganz, aber es gibt eine Plattform, die heißt, glaube ich, TipU oder so ähnlich, man kann es ja dann auch verlinken.
Ja.
Und wenn du drauf gehst, weißt du, wohin der Hase läuft, weil dort sind dann Fotos von Künstlern und Podcasts und so. Und dort ist es nicht so, dass du monatlich einen fixen Betrag hast und an jedem spendest, sondern da spendest du halt direkt. Das ist ein direktes Spendensystem. Aber prinzipiell ist es halt interessant, dass sich schon Leute damit beschäftigen, innerhalb von Bitcoins in diese Richtung zu denken.
Also so long, Zentralbank.
Ja.
Demnächst bist du unnötig.
Spannend. Also ich werde auf jeden Fall, ich habe die Gespräche mitgeschnitten. Es gibt, glaube ich, auch sogar im Bitcoin-Forum einen Gesamtmitschnitt. Ich werde dann so einen halbstündigen Beitrag irgendwie zusammenschneiden.
Machst du so eine Sondersendung und wir hauen es einfach.
Genau, wir werden es in den Feed fahren.
Ja, also wie gesagt, um das jetzt noch einmal zu unterstreichen, das war jetzt nur ein Nebensatz, wir sind ja schon so gut als Biertaucher-Podcast, dass wir schon Sondersendungen machen.
Oh Mann, ja. Bald wahrscheinlich nur noch Sondersendungen.
Nur noch Sondersendungen, gar keine regulären mehr. Okay, na dann übergebe ich jetzt an den Paul und der wird jetzt von einem Open-Source-Spiel erzählen, das er sehr begeistert spielt. Einspielung Paul.
Guten Tag, ich bin der Paul und ich möchte Ihnen ein 2D-Motocross-Spiel namens X-Moto vorstellen. Ein 2D-Motocross-Spiel ist ein Computerspiel, das in 2D ist und bei dem man einen Motorradfahrer durch Level steuern muss, bei denen es darum geht, durch an zahlreichen Hürden vorbeizukommen und das Ziel zu erreichen. Dieses Spiel, das ich vorstellen will, das X-Moto, ist ein Open-Source-Spiel bei den Motocross-Spielen und hat einige Eigenarten, durch die es ganz anders ist als andere Spieler. Bei dem Spiel kann man selber Levels auch erstellen. Man kann Levels programmieren. Das heißt, man kann eine Gravitation aufheben, die im Spiel vorhanden ist, oder umkehren auch. Es gibt ein Level, bei dem kann man die Gravitation auf Knopfdruck umkehren. Das heißt, man fliegt statt zum Boden zur Decke. Oder es gibt Spiele, bei denen kann man per Tastendruck springen, oder es gibt Spiele, da muss man diverse Sachen ausführen, um überhaupt weiterzukommen. Oder es gibt andere Sachen, die sich bewegen oder ähnliches. Dadurch ist es eben anders als viele andere Spiele. Und man kann es auch übers Internet spielen. Und wenn man es übers Internet spielt, dann werden dir auch Levels vorgeschlagen, die für dich interessant sein könnten. Und du siehst den Ghost von anderen Spielern, die das Level gerade spielen. So ein Ghost ist die weiße Figur sozusagen des Fahrers. Also sie ist eben nur weiß, nicht farbig wie deine. Und du kannst durch sie hindurchfahren. Bei vielen Levels gibt es auch einen Ghost von Spielern, die es schon durchgespielt haben und ihren Ghost sozusagen abgespeichert haben ins Level. Dadurch kann man sehen, wie ein anderer im Level gefahren ist. Und wenn man ein Level durchgespielt hat, bekommt man auch einen eigenen Ghost auf seinem Computer. Danke fürs Zuhören.
Los geht's. Karam. Gut, danke, Paul. Was reden wir weiter?
Haben wir noch Themen?
Haben wir noch Themen? Haben
also
wir noch
Themen, reden außer wir ein großes.
Außer das. Ja, bitte, 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 bitte. Hashtag, also Kreuz CCCAMP11. Ist wie gesagt ein Camp, das nur alle 4 Jahre stattfindet, organisiert vom Chaos Computer Club Deutschland. Sehr international und war diesmal und ich glaube auch letztes Mal in Vilofurt. Das ist ein Nest in der tiefsten Provinz in der Nähe von Berlin.
Ja.
Öffentlich nicht wirklich gut erreichbar. Und das ist ein ehemaliger sowjetischer Flugplatz, wo so Atombomber, also so Flugzeuge stationiert waren. Und der ist jetzt eine Art Militär-Freilichtmuseum. Es ist noch ein kleiner Flugplatz dort. Man kann mit so kleinen Propellermaschinen an Rundflüge machen. Und es stehen halt überall so im Freien und im Bunkern so ausrangierte Kampfjets und riesige Flakpanzer und so Zeugs. Und
was ist eigentlich dort den Rest des Jahres los, wenn dort nicht Camp ist? Das steht einfach
es steht einfach Freilichterlebnis, Freilichtmuseum, Viewbird. Also ich nehme an, sie haben einfach reguläre Besucher, die sich diese Kampfjets und alles anschauen. Es gibt auch in einem Bunker, haben sie auch so ausgegraben vom Zweiten Weltkrieg abgeschossene Flugzeugmotoren und Flieger. Also es ist praktisch ein Militär.
Finde ich aber cool, dass ein Museum irgendwie dann auch so Sachen wie das, wie dieses Camp irgendwie beherbergen.
Ja, die sind extrem ja coole Location.
Ja, kann man sich wahrscheinlich nichts Besseres wünschen.
Also wer im Internet schauen will, ich werde die ganzen Fotos und so dazustellen und Videos auf die Seite vom Podcast, zu den Shownotes. Mhm. Aber wer einfach im Internet sucht nach dem Hashtag oder überhaupt nach CCCAMP, sollte jede Menge Videos finden. Also ich habe urviel zusammengeschnittene Videos und Fotos.
Okay, Anreise war beschwerlich oder ging es irgendwie?
Na, das hat alles geklappt. Ich bin im Zug von Wien gefahren. Ja, das war urcool. Ich bin in Berlin angekommen um 9 in der Früh und der Sven Guckes, ich weiß nicht, ob du den kennst, die Open-Source-Persönlichkeit, also findest du auf jeden Fall in Graz auf den Linux-Tagen.
Muss Wien ich ganz natürlich leise nicht, werden jetzt.
Nein, aber der ist einfach cool. Der ist überall dabei, was mit Open-Source zu tun hat.
Mhm.
Und der hat mir eine E-Mail geschrieben, ja, wenn es in Berlin geht, also er hält dort 24 Stunden offen so ein Berliner Hackerzentrum in der Nähe vom Hauptbahnhof und von dort gibt es dann organisierte Fahrten nach diesem Dino führt.
Das ist natürlich weil das, vollkommen praktisch.
Ja, und dann habe ich gedacht, okay, dorthin finde ich noch und dann checke ich weiter. Das war super, ich gehe da mit meinen 2 Rucksäcken hin, stehe schon den Sven auf der Straße, bin so, hey Sven! Und ja, gleich drin, ja, magst du duschen, magst du was essen? Da. Und dann waren da Typen aus Brasilien schon dort und aus Deutschland und alles. Ne? Und wir haben schon herumgehackt und ich hätte auch dort bleiben können und mir das ganze Camp per Livestream anschauen. Aber ich bin dann halt weitergefahren, ja, bin dann auch schlussendlich ins Camp hineingekommen und mein Zelt aufgebaut und war voll glücklich.
Ja.
Riesiger Parkplatz, riesige Landschaft mit kleinen Zelten und immer wieder dazwischen größere Zelte, so Pavillonzelte, wie man sie von einem Sommerfest kennt.
Ja.
Und zum Beispiel das MetaLab, das hat ein Zelt, zwei riesige Partyzelte gehabt und die hießen Leihwandwill, haben die Deutschen natürlich nicht kapiert, was Leihwandwill. Das bedeutet. Und als Erkennung war eine riesige österreichische Telefonzelle dabei, also die Original-Telefonzelle von MetaLab. Genau.
Spitzenhaft. Cool, dass sie das transportiert haben. Also
die sind mit Lastwagen hingefahren schon 2 Tage vorher.
Das denke ich mir. Ja, mit dem 3D-Drucker hast du erzählt.
Ja, 3D-Drucker war, ja genau, die Zelte waren dann so aufgebaut bei den Österreichern. Ein Zelt war so mit Tischen, mit Strom und Internet zum Arbeiten und 3D-Drucker und alles. Und ein Zelt war so mit Polstermöbeln und riesigen Küchentisch und funktionierender Tiefkühltruhe. Da wurden die Biers eingekühlt und du
zum
hast
dauernd
frühstücken können und chillen, ja. Und genau, ja, war super.
Und du warst in der Nähe von diesem von Leihwandwill, oder?
Ja, als Fremdling in der Fremde habe ich mich natürlich geschart,
gerotten.
um meinen anderen Experts. Also ich habe in der Nähe des MetaLab-Zelts kampiert.
Da musste man weite Strecken zurücklegen jetzt.
Ja, das Ganze war zu Fuß, also im Camp.
Ja.
Ich glaube, ich habe zwar netto zugenommen, weil ich mich voll von Burger und Schokolade und Currywurst ernährt habe und Bier, aber
Currywurst.
Es war so, dass man einfach für ganz simple Tätigkeiten wie duschen, aufs Klo gehen, Essen fassen und vielleicht irgendeinen Vortrag besuchen, bist du schon mal 2 Kilometer im Camp herumgewandert, weil halt die Duschen waren dort, die Klos dort, der Vortragsbunker dort und dann hast du vielleicht daneben wieder 17 interessante Leute getroffen.
Ja.
Also du warst dauernd unterwegs eigentlich auf diesem riesigen Campgelände.
Mhm. Man hat von früheren Camps gehört, dass man dass sie dort ein eigenes Mobilnetz haben, wo man.
Haben sie gehabt, ja. Ich habe mir dann um 2 Euro so eine SIM-Karte gekauft und hätte dann nach Deutschland telefonieren können. Blöderweise nicht nach Österreich, das habe ich die ganze Zeit nicht zusammengebracht.
Ah, da hängt man wirklich am Telefonnetz. Ich habe gedacht, das war nur fürs Camp untereinander.
Und die haben so einen eigenen Pavillon gehabt mit Telefondings und so. Und ja, ich war dann ganz froh, weil dadurch war ich sicher, dass sich meine Wertkarte nicht irgendwie aus einem Grund ins Internet einwählt, wegen irgendeinem Service. Und ja, hat gepasst.
Cool.
Du hast auch so einen Umhänger gekriegt, einen raketenförmigen. Thema war ja Raumschiff, Raumfahrt, Open Source Raumfahrt.
Das hat jeder bekommen?
Jeder, der einen Eintritt gezahlt hat, ja. Mhm. Und diese Anhänger hast du halt programmieren können. Die hast du einmal zusammengebaut, war so ein kleiner LCD-Bildschirm drauf und die haben dann sich gegenseitig funken können und waren so Execute-Binaries drauf. Also hast Space Invaders spielen können auf diesem Anhänger.
Ja.
Und dann haben sie so Lampen gehabt, die haben dann im Dunkeln haben's dann so geblinkt. Und du hast auch die selber programmieren und erweitern können.
Ja, also das haben sie im Fanboys-Podcast auch erwähnt. Da hat der eine von den Coding Monkeys, der Dominik, hat dann wirklich auch so irgendwie Fonts ausgetauscht, damit sich sein Name ganz ausgeht irgendwie,
ja.
Und voll daran rumgehackt irgendwie. Aber es hat, ja, schaut toll aus. Also das Foto schaut echt herzig aus von diesem kleinen Raketen-Hardware-Ding. Ja, und Vorträge?
Ja, es waren ständig zwei Vorträge parallel von mittags bis Mitternacht und zusätzlich gab es noch in anderen Bunkern noch Workshops. Und diese Vorträge waren alle in so ehemaligen Flugzeughangars oder korrekt Splitterschutzboxen. Aber es waren halt so diese typischen halbrunden Hangars, oben waren es bewachsen.
Ja.
Und ja, haben ordentlich Leute reingepasst.
War es gut als Vortragsort irgendwie?
Hat das ja, also mir hat das sehr gefallen. Also es war einfach die Location schon so cool. Einer von diesen riesigen Hangars war voll mit Tischen, dass die ganze Zeit computern können. Da war auch die beste WLAN-Verbindung. Haben sogar so kleine Leselampen gehabt, wie in einer Bibliothek. Das heißt, manchmal bin ich da sogar reingegangen, einfach ein Buch lesen oder so.
Weil
das 24 Stunden offen war. Ne?
Und zähl, was war der funkigste Vortrag, den du gesehen hast?
Also ich muss sagen, ich war so fasziniert vom Camp und von den Leuten, dass ich relativ wenig in Vorträge gegangen bin. Ich habe mir die zwar immer vorgenommen, ja, ich gehe da hin und dann, wenn ich wieder auf die Uhr geschaut habe, war es schon wieder vier Stunden zu spät und ich habe mich wohl verplaudert. Funkig habe ich gefunden, die Zukunft des Geldes. Da ging es eben Bitcoins hinaus und so. Die haben gemeint, Bitcoin ist nur ein Projekt, das dann geforkt werden wird und soll dann ein Markt entstehen zwischen solchen Bitcoin-mäßigen Systemen.
Das haben sie übrigens schon versucht. Ein kurzer Einschub noch von dem Bitcoin-Stammtisch. Hat es jetzt schon inzwischen Versuche gegeben, X-Coins einzuführen.
X-Coins?
Ja, aber die haben den Source-Code genommen oder den Code genommen vom Original-Bitcoins-Software und haben eigentlich nur an der Schwierigkeit, Bitcoins zu generieren, den Wert geändert. Und wollten
also die kannst du jetzt leichter generieren? Oder?
Es ist schon wieder vorbei. Wo wir jetzt reden oder so, es hat schon wieder großen Sellout gegeben und einer hat dann alle und das ist schon wieder...
Aber Bitcoin ist auf jeden Fall schon so populär, dass es schon geforkt wird. Das ist ein Zeichen der Lebendigkeit. Ne?
Ja, gut, dass sich Leute damit auseinandersetzen, finde ich auch. Ah, cool, das ist aber natürlich ein gutes Vortragsthema noch weiter als
Bitcoin. Die meisten Vorträge haben sich halt gedreht um das Thema Raumfahrt. Es gibt diesen, oder weißt du mehr davon, diesen Google X-Preis, oder?
Ja, nein.
Also Google hat einen Preis ausgeschrieben für die erste Gruppe, die es schafft, einen Satelliten, also eine Rakete mit einem Satelliten auf den Mond zu schießen, Mond dann einen Roboter rumfahren zu lassen und der muss dann Kameraaufnahmen wieder auf die Erde senden. Und welches Team das zuerst schafft, die kriegt das ganze Geld, also inklusive was das Raketen raufschießen kostet, von Google gezahlt.
Wahnsinn.
Ich glaube, er heißt X-Preis oder so. Ein Ding hat er. Und da gab es einige, die halt da auch sehr selbstbewusst gesagt haben, ja, sie werden das sicher schaffen. Einige waren Part-Time-Scientists, haben die geheißen, die dann sich so halt hobbymäßig
Spitze.
Damit beschäftigen. Die haben so recht coole Mondroboter schon gebaut. Die sind schon am Camp rumgefahren. Übrigens, am Camp ist dauernd irgendwas rumgefahren. Also du kennst sicher Leute, mit dem Einkaufswagen rumfahren, weil es lustig ist und sich reinhocken oder
Biergessen.
Ja, am Camp natürlich auch, aber das Einkaufswagen war nur unten die Räder praktischerweise gleich an eine Bierkiste dran montiert. Ja? Also eine Bierkiste ist praktisch herumgefahren am Camp. Oben ist ein Hacker drauf gesessen. Ja? Die Räder haben natürlich Elektromotoren gehabt. Ja? Das heißt, er hat das gesteuert, das Ding, und hat aber eine Fernbedienung gehabt dafür. Das heißt, er hätte auch gar nicht selbst drauf hocken müssen. Er hätte die Bierkiste fernsteuern können, zumindest soweit ich das mitgekriegt habe. Dauernd sind irgendwelche Quadrocopter herumgeflogen, wobei Quadrocopter war billiger. Also ich habe Oktocopter gesehen und
aber
16-Okopter und die haben dann auch mit Lampen sind die beschmückt worden, mit LED-Lampen oder haben unten eine Bierdose gehabt zum Herum.
Ja, das muss man natürlich in der Nacht auch leibend ausschauen.
Hat super leibend ausgeschaut. Haben so ein giftiges Elektrobrunnen, wo man so...
Wenn es brummt, weiß man, man ist am Camp. Man hat sie noch nicht entfernt.
Ja, also wirklich, an dem Brummen hast du gewusst, du bist am Camp. Ne? Und die beste Szene war eigentlich, da haben sie ein riesiges Verkehrsflugzeug aufgehabt und das wurde total toll beleuchtet. Und davor haben sich dann abends, dann immer wenn es dunkel geworden ist, diese ganzen Quadrocopter-Typen getroffen und haben ihre mit LED-Lampen beleuchteten Quadrocopter auf- und absteigen lassen vor dem Flugzeug. Da war also coole Musik und coole Lichteffekte. Und jetzt ist das mit so einem Quadrocopter so, der hat unten einen Sensor. Mhm. Und dadurch weiß er, wie hoch er am Boden ist. Und drin ist ein kleiner Computer, das heißt, der Typ mit der Fernbedienung stellt eigentlich nur eine Ruhelage und der versucht, einen Meter über dem Boden zu schweben. Ja. Wenn du jetzt aber mit einem Fuß oder mit einem Tablett
ja.
und drunter gehst unter den Quadrocopter, merkt er, dass er näher am Boden ist, glaubt das, und er macht einen Satz hinauf. Ne? Das Ganze funktioniert auch, wenn sich ein Quadrocopter unter einen anderen stellt. Ne? Und dann haben die Ersten das gemacht, sich so gegenseitig geärgert und dann war so eine riesige Meute dort und die haben plötzlich so angefangen zu skandieren, fight, fight, fight. Total genial.
Das Duell der Quadrocopter,
Spitze. Ja.
Ja, das ist ja noch alle 4 Jahre, gell?
Leider,
das
ja.
Das ist echt. Und alle 2 Jahre hast du erzählt?
Also in Utrecht, glaube ich, in Holland soll auch ein Hacker-Kongress sein, alle 4 Jahre, aber genau versetzt mit dem.
Das wechselt sich
da
immer so ab.
Da überlege ich mir jetzt schon, ob ich da nicht hinfahren möchte in 2 Jahren.
Also und wie lange dauert das Camp insgesamt so?
Also es war von Mittwoch bis Sonntag, wobei, das habe ich jetzt auch in den Blogs gelesen, es ist viel intelligenter, man fährt schon am Montag hin und hilft aufbauen.
Ah, okay.
Musst zwar trotzdem Eintritt zahlen und bist dann halt so verpflichtet zu irgendwelchen Arbeiten machen.
Ja, natürlich.
Aber das soll nicht so arg sein, weil viele Leute sich melden und dann wird halt immer gesagt, für die und die Arbeit such mal Leute. Und du kriegst dadurch aber dann Essen und sonst und hast einfach mehr vom Camp, weil
ja, bist du gleich
in den 2 Tagen vorher schon viel abspielt. Ne?
Ja, also bist du integrierter dann auch, wenn du schon mitgeholfen hast.
Ja, so wobei, ich meine, es kommt darauf an, was du machen willst. Ich habe dort Familien gesehen, relativ viele, die haben ein eigenes Family Village gehabt, die haben erzählt, das war total problemlos mit den Kindern, weil das ganze Gegend besteht ja aus Sand, also das ganze Camp war eine Sandkiste. Ne?
Mhm.
Und die haben das voll nett gemacht mit Rutschen und Sandkiste und so. Und auch Workshops, Löten für Kleinkinder. Ich habe eine 3-Jährige gesehen, die hat was gelötet. Voll super.
Ja, stimmt.
Und manche wollten schon klären und so. Manche haben eher ihre Kunstwerke präsentiert oder montiert. Die Amateurfunker haben irgendein Signal zum Mond geschickt und wieder zurückgekriegt.
Riesige Antennen, nehme ich an.
Ja, ja, da stand schon so ein Schild dabei. Wenn man Herzschrittmacher hat, soll man ein bisschen Abstand halten.
Bloß nicht, man wird gegrillt.
Ja, ja. Na, und dann manche Leute, die wollten einfach Partys machen. Wobei man muss dazu sagen, es waren wenig Frauen dort. Also maximal inklusive die Familien vielleicht 20%.
Was echt
der typische Nerd ist männlich. Und
sich wieder mal bestätigt das Geschehen anscheinend.
Aber es waren schon Frauen dort, also sowas nicht.
Und wie war es partytechnisch? Was konnte man in der Nacht schlafen und war es lustig?
Ja, also ich als alter Mann, ich bin jetzt schon über 40, also ich bin einfach um Mitternacht müde geworden von einem ganzen Tag und bin meistens kurz nach Mitternacht schlafen gegangen. Da sind die anderen erst richtig ganz losgelegt. Jedes Zelt hat seine eigene Musik aufgedreht. Ne? Überall gab es irgendwas, viele haben gegrillt, viele haben dich zum Essen eingeladen, gekifft wurde natürlich wahnsinnig viel. Getrunken, wo im Österreicher Zelt hast du einen Euro in seine Spendenbox baut und reingehaut, hast du ein Bier genommen. Ne? Das war
leibernd.
Voll leibernd. Und ja, aber ich war dann einfach müde und wenn ich dann so munter worden bin, so gegen 6, dann sind die Leute ins Zelt getrödelt und haben angefangen zu schnarchen. Aber das war vom Rhythmus gar nicht so schlecht, weil ich habe dadurch die Duschen für mich gehabt, habe nie anstauen müssen.
Also das war, hat sich so schön
ich war ein bisschen versetzt, ja, aber ich denke, wenn man jetzt jünger ist, also noch unter zwischen 20 und 40 hat man dort sicher eine coole Zeit, weil du halt den ganzen Leuten abdiskutieren und abschicken kannst.
Genau, besonders in dem Setting, also die Bilder, die du mir jetzt im Vorfeld gezeigt hast von der Nacht, wo die einzelnen Flugzeugmodelle und Panzer beleuchtet, das schaut so gut aus.
Es war so
zwischen Zauber und Science Fiction, Wahnsinn, ja, ich kann es gar nicht beschreiben.
Ich habe das ja nicht voll mitgekriegt. In der ersten Nacht war ich halt schon urfrüh müde von der Anreise und dann bin ich plötzlich um 3 aufgewacht, ja, habe das Klo gesucht und überall um mich herum blinkt und leuchtet und blaue Laser in so Nebelfelder geworfen und Musik und ich habe gedacht, bin ich in einem Videospiel. Ja, Videospielzelt hat es gegeben, Retro-Videospiele.
Yes.
Super.
Da warst du es wahrscheinlich zu Hause.
Ja, getaugt, ja. Lightning Talk hat es gegeben, auch vom Sven organisiert.
Mhm.
Da darf jeder 5 Minuten reden über beliebiges Thema, aber für mich immer die besten Vorträge.
Ja, gibt, stimmt. Ne? Da war der Thomas Berger damals, wie wir in der Sendung gehabt haben, auch so begeistert von er bei der Eurobiten war, hat auch die Lightning Talk so gut gefallen.
War stimmt. Leider noch kein fixer Bestandteil vom Camp, aber ich nehme an, dass wir das in Zukunft ein fixer Bestandteil werden, weil es einfach urgut ankommen ist.
Das funktioniert anscheinend immer gut, das Konzept, gell?
Das
muss ich mir auch mal anschauen, also so Lightning Talks, wenn ich mal so eine Konferenz
Ich habe zwar keinen eigenen gehalten, habe aber einem Typen aus Portugal geholfen an Vorbereiten, so mit Slides, und der hat einfach davon berichtet, wie er nach Mosambik gefahren ist, und dort ein Ubuntu-Zentrum aufgebaut hat. Von einer kirchlichen Entwicklungshilfe-Geschichte. Ne?
Spitze.
Einfach Ubuntu nach Mosambik. Ne?
Voll cooler Vortrag, auch eine voll coole Idee. Ich meine, dass er das gemacht hat irgendwie.
Und so muss ich auch sagen, das Ganze war so europäisch oder eigentlich global. Ne? Mhm. Es war jetzt nicht so, es waren schon Deutsch-Mehrheitssprache, ne, weil die meisten
natürlich in Deutschland waren.
Aber du hast mit jedem Englisch oder irgendwas reden können. Es waren Typen aus Tschechien, dort aus Frankreich, aus Italien. Die haben natürlich auch ihre eigenen Villages gehabt und so und Partys gemacht. Es waren Amerikaner dort, es waren Südamerikaner dort. Ne. Es war voll global irgendwie und du hast gemerkt, ja, es gibt eine globale Bewegung, die eigentlich die Welt zu einem besseren Ort machen will, aber jetzt ohne irgendwie politisch, haben schon eine politische Richtung gehabt größtenteils, aber jetzt halt ohne indoktrinär zu sein oder jetzt irgendwie christlich oder so, sondern einfach jeder macht sein Projekt und zeigt den anderen, was er macht und Open Source und sie lernen halt voneinander. Also
wirklich,
ne?
Eine offene Atmosphäre des Informationsaustausches.
Du hast gemerkt, andere haben da ihre europäischen Politzentralen, wo sie nichts zusammenbringen und wir machen es halt von unten. Ne? Wir kümmern uns um die Probleme von übermorgen. Also es war zum Beispiel, einer hat mal gesagt, die Hackerspaces sind auf eine Idee zurückgegangen von so einem CCC-Camp. Ein paar Jahre vorher. Und die sind jetzt Wirklichkeit. Es waren überall, es war ein Typ, der hat einen Vortrag gehalten, er will in China, in Peking, einen Hackerspace aufmachen. Ich meine, gibt er das? In Peking, ne?
Ja.
Im Zentrum da.
Gerade dort, ja. Wo man ist, ich denke, da ist die Technologie zu, ja, Wahnsinn.
Ja, technologisch wird es nicht das Problem sein, eher politisch wird er früher oder später
Schwierigkeiten kriegen,
aber das gehört zu einem Hackerspace dazu.
Ja, genau. Aber
das ist ein Zeichen von Reife, ne? Ja. War genial. Ich habe eine Einspielung zu machen. Es war nämlich der Mitch Altmann dort. Das ist ein Typ, der hat das Hardware-Zelt geleitet und dort ständig Kurse zum Löten angeboten, auch für Kinder, Löt- und Bastelkurse.
Mhm.
Zum Beispiel das TV Begone Projekt. Da kann man sich so eine kleine Fernbedienung basteln, mit der man alle Fernseher im Umkreis ausschaltet und super Textplatten dazu. Ich bin
schon ein paar Mal gestolpert, ja.
Er macht Comics, wo er erklärt, wie man lötet für Kinder. Also voll super. Und den habe ich versucht mit deinem Mikro zu interviewen und gesagt, dazu gibt es jetzt eine Einspielung.
Okay.
Hallo, hier ist Horst Jens. Ich habe gerade Mitch Altmann interviewt, allerdings wenig erfolgreich, denn da ich ein bisschen verkatert bin von einer Flasche Rotwein gestern, habe ich vergessen, beim Mikrofon zweimal auf diesen roten Rec-Knopf zu drücken, anstatt nur einmal. Das heißt, das ganze Interview wurde nicht aufgezeichnet. Ich versuche es jetzt wiederzugeben. Das Interview war in Englisch. Das werde ich jetzt gleich auf Deutsch übersetzen. Mitch Altmann ist ein Chief Scientist, CIO. Und seine Visitenkarte sagt, er hat www.cornfieldelectronics.com gemacht. Sein Motto ist Useful Electronics for a Better World. Ich habe Mitch gestern gesehen auf einem Workshop, der hieß Arduino for Beginners, und da ging es darum, dass ein riesiges Zelt hier im CC Camp vollgestopft war mit Tischen und kleinen Lötkolben drauf, kleinen Comics, die auch Kindern erklären, wie man lötet, und lauter Interessierte, jung und alt, zum Teil Eltern mit sehr kleinen Kindern, zum Teil junge Leute, zum Teil alte Leute. Und alle haben halt versucht, ein bisschen Hardware zu löten. Die Kinder haben so ein kleines Lichtschalterchen gemacht, das an- und ausgeht. Und die etwas Größeren haben sich an ein TV Begone-Projekt herangetraut. Das ist eine Universal-Remote-Control-Fernsteuerung, mit der man alle Fernseher in der Umgebung ausschalten kann. Jetzt zum eben nicht aufgezeichneten Interview mit Mitch Altmann. Mitch, muss man dazu sagen, schaut sehr lustig aus. Er ist ein etwas älterer Herr. Ich schätze ihn so um die zwischen 50 und 60. Er hat vorne sehr wenig Haare, dafür hinten und auf der Seite sind sie relativ lang. Teils grau, teils grün und teils rosa. Und er schaut einfach immer sehr sonnig und sehr fröhlich aus. Also ich habe noch wirklich selten einen Menschen gesehen, der so glücklich ausschaut bei allem, was er macht. Man hat auch gemerkt, er hat sehr begeistert und sehr glücklich diesen Workshop geleitet. Er hat in einem sehr einfachen Englisch erklärt, wie Strom fließt, wie man mit einem Lötkolben umgeht. Und man hat einfach gemerkt, er hat Spaß daran, an dem, was er macht. Und beim Interview hat er mir auch gesagt, ja, als Kind war er nicht so glücklich, Es war damals anscheinend nicht populär, ein Hardware-Geek zu sein. Und er ist in Kalifornien aufgewachsen. Und er hat auch ein paar langweilige Jobs gehabt, aber irgendwann hat er die gekündigt. Und sein Motto ist, wenn man etwas hat, was einem unglücklich macht, zum Beispiel einen Job, soll man den erst einmal verlassen, diese unglückliche Situation. Also quit that, what you hate. Und dann soll man etwas machen, was einem mehr Spaß macht. Und er hat das schon mehrmals gemacht. Und er ist in der glücklichen Situation, dass er nicht nur sein Hobby lebt, also anderen Leuten zeigen, wie man Hardware hackt sozusagen, sondern er kann davon auch leben. Er hat eine Firma. Und er verkauft zum Beispiel diese TV-Begone-Sets. Er schreibt auch Bücher, um Leuten beizubringen, wie man lötet für Anfänger. Und kümmert sich prinzipiell halt um Elektronik. Ich habe ihn dann ein bisschen zu seinem Lifestyle gefragt, wie er seine Reiseziele auswählt, ob er nach diesem Kongress hier, nach dem CCC Camp überhaupt wieder nach Hause fährt oder gleich zum nächsten Kongress. Und er hat mir geantwortet, ja, also nach diesem Kongress fährt er ausnahmsweise nach Hause, aber nur ganz kurz, weil er geht dann weiter zum Burning Man Festival in Amerika. So ein riesiger Alternativ-Hacker-Treff, Bastler-Treff. Und prinzipiell geht er aber von einem Hackerspace gleich zu dem nächsten. Er hat mir gesagt, die Idee des Hackerspace wurde hier auf dem CC Camp in Berlin erfunden, einige CC Camps vorher, und hat praktisch jetzt die Welt verändert, weil es eben mehr und mehr Hackerspaces gibt in allen möglichen Plätzen. Und er informiert, ja, dann habe ich ihn gefragt, ob er sich Hotels sucht wie ein normaler Tourist, und er hat gemeint, nein, also er schaut auch, dass er, bevor er wohin fährt, den Hackerspace kontaktiert und dann die Leute dort fragt, ob sie ihm ein billiges Hotel empfehlen können, und üblicherweise wird er eingeladen dann von irgendwem und schläft bei den Leuten vor Ort, und das macht ihm mehr Spaß. Also er ist prinzipiell eher an Leuten interessiert als an Landschaft oder Museen oder anderen touristischen Sehenswürdigkeiten. Ja, das war eigentlich soweit das Interview mit Mitch Altmann. Er hat dann am Schluss gesagt, ja, man sollte so viele Hackerspaces wie möglich aufmachen. Ich sollte einen aufmachen. Und er kann nur jedem empfehlen, etwas zu tun, von dem er überzeugt ist, etwas zu tun, was man liebt. Und das ist für ihn das beste Rezept zum Glücklichsein. Ich muss wirklich aus eigener Anschauung sozusagen sagen, Mitch Altmann ist einer der glücklichsten Männer, die ich je gesehen habe.
So, warst du schon zum CCC Camp?
Noch ja, was? Warst du schon? Nein, also was soll ich sagen? Geht's unbedingt hin, es ist in 4 Jahren wieder, egal ob ihr Kinder habt oder alt seid oder so, also es ist familienkompatibel, man kann gar nichts sagen. Ich habe kein kleines Kind gesehen oder kein Kind, ja Kind, also in jedem Manne steckt ein Kind, aber ich habe kein Kind gesehen, das sich dort irgendwie gelangweilt hat. Und was ich sagen möchte, es sind 3000 Leute dort gewesen, und es wurde getrunken wie verrückt, also überall Bier geben und Bars und so. Ich habe nie erlebt, dass jemand unangenehm war. Also nicht nur nicht besoffen, sondern wenn du in Wien beim Würstelstand gehst und 3 Leute trinken Bier, es fängt sicher einer an, irgendwie unangenehm zu sein.
Ah, das ist doch wieder so ein Vorurteil. Aber ja,
okay,
kann passieren.
Okay, sind wir bei 10, aber du weißt, was ich meine.
Ja? Es war einfach die Stimmung wirklich so, dass sich jeder miteinander vertragen hat.
Super friedlich, ja. 3000 Leute, keine Polizei im Camp, nie ein einziges Mal.
Das ist viel wert, gerade bei so Massensachen halt irgendwie, dass die Stimmung gut bleibt.
Geh auf irgendein Zeltfest, geh auf irgendeine Fußgängerzone. Da ist sofort irgendein Besoffener, der da unangenehm ist.
Weiß ich nicht, nein, weiß ich nicht.
Du glaubst an das Gute im
Weiß, das darf man so nicht sehen.
Also, ja, und sehr angenehm, Microsoft-freier Urlaub, ne?
Ja, für Microsoft war ausgeblendet. Wahrscheinlich ein paar Apfel-Leute wären schon dort gewesen sein.
Apple-Leute waren relativ viel dort sogar, und ich nehme an, einige Leute werden eine Gruppe gehabt haben mit einem Dual-Boot. Aber du hast halt hauptsächlich Linux gesehen, und das war super, mal auf einem Camp gehen, wo Linux die Standardsoftware ist.
Ja, und das soll eh sehr lustig gewesen sein. Bei Not Safe for Work haben sie am Anfang bei Aufzeichnung der Sendung selber Ock und über Linux gerantet, und da soll es eigentlich zu sehr lustigen Situationen gekommen sein. Weil das kommt sicher dort in dieser Community nicht so gut an.
Ja.
Also ich meine, ja.
Und wie soll ich sagen, ja, Leute waren urhilfsbereit auch. Jeder hat das sein Projekt erklärt. Auch wenn er deine Sprache nicht können hat, haben halt andere dazu geholfen. Ne? Es gab so ein Fundbüro, da haben halt die Leute gesagt, es wurde Geld abgeben. Die Leute haben irgendeine Geldbörse gefunden mit Geld und haben es total wieder zurückgetragen dort. Ne? Es ist überall Hardware herumgestanden in 1000 Euro Höhe, so riesige Monitore und Laptops, weil jeder das halt liegen hat lassen. Wenn jemand wollte, hätte er sich dort bedienen können, bis zum geht nicht mehr. Und einen Lastwagen voll Hardware wegfahren. Und hat keiner gemacht, also voll super.
Nerds respektieren Nerds.
Ja, so Nerds respektieren Nerds. Also ich kann es nur empfehlen, also in 4 Jahren bin ich sicher wieder dort. Mhm. Und ich hoffe, du auch.
Ja, ich werde mich auch mit Bert schon dieses Jahr gern fahren, aber es ging einfach nicht.
Ja. Und ja, guter Tipp, danach noch 2 Tage Urlaub nehmen zum
wieder ankommen.
Erholen, ja, wieder.
Okay, letzte Frage habe ich noch. Klar. Hast du diese Datenklos gesehen, von denen
ich die Datenklos, das waren so kleine Dixi-Klos.
Okay.
Aber du hast nicht reingehen können, sondern du hast einfach, also der Sinn war, du solltest dein Strom- und LAN-Kabel dorthin legen, von deinem Zelt aus. Mhm. Und es ging dann irgend so ein freiwilliger Arbeiter herum und hat die dann versucht anzuschließen.
Cool.
Habe ich aber nicht gebraucht, weil ich bin einfach in den nächsten Pavillon gegangen oder in einen Hangar, wenn ich arbeiten wollte. Ich wollte auch nicht unbedingt
mobil
in meinem Zelt dann Strom haben, das weiß nicht so. So ein Profi-Camper bin ich noch nicht, dass ich dem getraut hätte.
Aber nicht schlecht, das war, sind also so Infrastrukturknoten.
Ja, es waren Infrastrukturknoten, wo natürlich auch WLAN-Versorgung war und ich nehme an, auch diese Handy-Netzzellen.
Wie war das WLAN? Hat das funktioniert?
Hat das größtenteils hat es funktioniert. Also ich habe keinen Computer mitgehabt, nur mein N900 Smartphone, weil das ist deine Schuld, weil ich habe mir aufgrund deines Beitrags kurz vor der Fahrt noch das neueste Buch kaufen müssen von Game of Thrones. Und das Buch ist leider, glaube ich, 3 oder 4 Kilo schwer. Das ist so ein richtiger Wälzer.
Ja,
und irgendwo habe ich dann Gewicht sparen müssen. Aber das WLAN hat größtenteils funktioniert und speziell, wenn du dich in so einen Hangar gesetzt hast, der zum Arbeiten hergerichtet war, hast du super Verbindung gehabt.
Ja, du hast so viele Interviews geführt dort eigentlich, ja?
Ich habe versucht, einen Hund zu interviewen, das hat aber nicht funktioniert, der hat nichts gesagt. Ich wollte, dass ich so sage, Bill Gates, und er knurrt, aber es hat nicht mitgespielt. Ja, ich habe versucht, einfach zu dokumentieren, dass aus aller Herren Länder Leute da sind und dass auch dieses babylonische Stimmengewirr, also das wirklich.
Ja.
Ich habe einen Franzosen interviewt auf Englisch und er hat auf Französisch geantwortet und so. Aber das haue ich alles in den Extra-File.
Ja, super. Also es wird eine Sondersendung. Schon unsere 2. Sondersendung Ankündigung in diesem Podcast.
Muss man noch wahr machen dann.
Ja.
Ja, und 13. Folge, nicht einmal Störgeräusche. Was ist los?
Ich weiß auch nicht, ha?